So, das war sehr schön zu hören, ich bin anstrengend. Und damit es jetzt nicht ganz so anstrengend wird, habe ich noch meinen Kollegen mitgebracht, den Michael Wiesendorf aus der Geschäftsleitung der Immobilieninvestment Akademie. Und wir werden die beiden Vorträge letztendlich zusammen machen und Sie werden sehen, dass uns da sehr, sehr viele Sachen miteinander verbinden. Michael, schön, dass du dabei bist.
Ja, herzlich willkommen auch für alle anderen, die hier in Köln sind. Ich sehe die ein oder anderen bekannten Gesichter, die ich immer wieder treffe, auch auf unseren Trainings. Ja. Ich freue mich, heute mal hier sein zu dürfen. Ich bin das erste Mal persönlich beim Immobilienprofi, vielleicht ganz am Rande. Unser Unternehmen oder eins meiner Unternehmen ist auch Mitglied hier im Hause und nimmt auch alle Angebote wahr, was ich immer wieder sehr, sehr gut finde und halt professionelle Basis habe.
Ja. Und ein bisschen was später zu dir, muss ich sagen, der Michael Wiesendorf ist ein Hochkaräter in einem bestimmten Branchenbereich und das werden wir dann vor allen Dingen im Vortrag 2 halt hören. Ja, was wollen wir jetzt mit in der nächsten Stunde machen? Wir wollen uns beschäftigen mit den sieben größten oder sieben sehr großen Fehlern, die typischerweise Immobilieninvestoren und Anleger immer wieder machen. Wir werden dazu auf der einen Seite für den Einstieg erstmal ein positives Beispiel sehen eines eigenen Investments und zwar über die gesamte Lebensdauer. Was ist rausgekommen von Einkauf bis zur heutigen Wertentwicklung und werden uns dann mit diesen sieben Fehlern beschäftigen und genau schauen, wie kann ich denn letztendlich dafür die richtige Lösung bringen. Wir wollen in dieser Stunde, es wird sehr intensiv, viele Impulse geben und viele Denkanregungen, die Sie im Nachgang nochmal vertiefen können, anhand mehrerer Materialien, die wir Ihnen da gern zur Verfügung stellen. Und das Ganze ist gedacht einerseits für Sie als Immobiliendienstleister, also als Makler, Verwalter, Gutachter, aber genauso, wenn Sie selber als Anleger, Investor unterwegs sind. Frage, wer von Ihnen oder wie viele von Ihnen sind bereits selber im Bereich Immobilieninvestment aktiv? Die selbst also eigene Objekte besitzen, bewirtschaften, vermieten. Sehr schön.
Super.
Also würde ich sagen, fast die Hälfte. Wer von Ihnen ist klassisch Immobilienmakler? Oh, klasse. Zwei Drittel, denke ich. Und ich muss Ihnen eins sagen, Immobilienmakler sind für uns ein absolut wichtiger Bestandteil der gesamten Investmentstrategie. Ich habe über die Hälfte meiner Objekte am Ende über Makler gekauft. Und wenn es um irgendeine Vermietung geht und einen Verkauf, Sie glauben doch nicht ernsthaft, dass ich da irgendwo da quasi zum Objekt fahren will und mich mit Mietern unterhalten, sondern das kann man sehr gut an qualifizierte Dienstleister halt dann weitergeben. Wer ist Immobilienverwalter? Oh, ganz wenige nur. Ich kann Ihnen nur eins sagen, Sie als Immobilienverwalter, wenn Sie das Unternehmen gut strukturieren, dann haben Sie einen wirklich gut verkaufbaren Assetwert. Klassisches Maklerunternehmen besitzt wenig Unternehmenswert, also wirklich kann man sagen, in kleinsten Bereichen. Ein gut strukturiertes Verwalterunternehmen ist für sehr ordentliche Beträge im sechs- und siebenstelligen Bereich verkaufbar. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass es gute Verwalter gibt, denn man könnte als Investor niemals den Rücken frei haben, wenn man sich selbst um die Verwaltung der eigenen Objekte kümmern sollte. Und das ist halt ein wichtiger Teil des Spiels, Sachen zu delegieren. Alle müssen Spaß an der Sache halt haben und dann funktioniert es auch. Ja, schauen wir uns mal in kurzer Form ein bestehendes Investment an. Ich habe das Ganze hier, dieses Objekt, schon mal vor 3 Jahren vorgestellt und zwar mehr mit der Anfangsstory, Einkauf, Detailwerdegang etc. Und heute möchte ich ganz gern mal Ihnen das Gesamtfazit geben, was aus diesem Investment halt hier geworden ist. So, es geht um dieses Mehrfamilienhaus. Es liegt in Dresden in einem mittleren Bereich, also weder Stadtzentrum noch ist es am Stadtrand, sondern sagen wir ungefähr so 700 Meter vom großen Garten entfernt, wer sich auskennt. Eingekauft in einem, sage ich mal, optisch nicht sehr schönen Zustand. Im Hinterhof keine befestigten Wege. Bei Regen ist man eingesunken. Alle Wohnungen halt in einem alten, zwar technisch brauchbaren Zustand, aber in einem alten Zustand für die Neuvermietung nicht gerade das Attraktivste. Die Briefkastenanlage verschmutzt, verbeult, der Hof quasi übergrünt und auch wenn man oben links mal reinkam in den Hausflur, das sah nicht gerade sexy aus. In der Bestandsvermietung, für die Mieter, die drin sind, kein Thema. Für Neuvermietung ist das natürlich nicht gerade der Bringer. Es war also klar, mit Einkauf an dem Objekt muss was passieren. Und es ist viel passiert in dieser Zeit. Es sind also viele Sachen neu gemacht worden, renoviert worden, überarbeitet worden. Hier mal nur zwei Beispiele dazu. Und jetzt kommen wir zu dem, was eigentlich interessant ist für das ganze Thema Investment. Wir kaufen hier Objekte, um damit letztendlich Vermögen zu verdienen. ja, und nicht einfach nur, um Geld zu parken und vielleicht begeistert zu dem Haus fahren zu können. Deswegen schauen wir uns mal an, das Objekt über die Gesamtzeit aus der rein finanztechnischen Sicht. Ja, immer wieder schön ist das ganze Thema günstig einkaufen. Und Achtung, das geht auch heute noch gut. Es ist natürlich nicht einfacher geworden, sondern der Aufwand, den man hier reinsteckt, ist natürlich etwas größer geworden. Dafür gibt es andere Bestandteile im Investment, die halt wieder etwas einfacher geworden sind. Wir sehen das wirklich wie so eine Balance. Mal sind die einen Dinge etwas aufwendiger, mal sind es die anderen. Aber wichtig ist, dass man halt alle Themenbereiche beherrscht. Neben dem günstigen Einkauf geht es dann darum, Objekte gezielt zu optimieren, weiterzuentwickeln, Chancen zu erkennen und umzusetzen. Da kann ich Ihnen sagen, wird im Regelfall das meiste Geld verdient. Weil ein einmalig guter Einkauf wirkt natürlich für mich, dann hat man vielleicht 200.000, 300.000 Euro gespart. Aber das Geld, was Sie im Punkt B hebeln können, ist typischerweise das Mehrfache dessen, was Sie mit jedem noch so günstigen Einkauf einsparen können. Punkt C. Die richtige Steuerstrategie dazu. Und die muss ich mir überlegen, bevor ich den Notarvertrag unterschreibe, weil es ja wichtig, gehört es in eine GmbH, gehört es in eine vermögensverwaltende GmbH, in die Stiftung oder privat. Wenn das einmal beim Notar unterschrieben ist, kann ich es hinterher nicht oder nur sehr teuer wieder korrigieren. Muss man also vorher wissen. Und natürlich Punkt D, ist dann auch gut, wenn sich der Markt und das Umfeld einer Immobilie entwickelt. Das habe ich selber natürlich nicht in der Hand, aber man kann natürlich vor und mit dem Einkauf verschiedene Analysen anstellen und aufgrund gewisser Annahmen auch darauf seine Strategie ausrichten. Ja, wie ist es hier gelaufen? Sie werden vielleicht über die Zahl gleich lachen. Ich habe zum damaligen Zeitpunkt 2010 für dieses Haus, und wir reden von 855 Quadratmeter, habe ich damals 510.000 Euro bezahlt, statt marktüblich 850.000. Wie kam es dazu? Kurzfassung, da hat sich eine Immobiliengenossenschaft aus den alten Ländern bei einem Einkauf regelrecht überhoben, passiert recht häufig bei auch institutionellen Investoren. Dann ist dieser Gesellschaft bereits die Kreditlinie von der Bank gekündigt worden. Es gab Streitigkeiten zwischen Vorstand und Aufsichtsrat und hier ging es einfach darum, möglichst schnell und geräuschlos Objekte auf dem Markt zu liquidieren und einfach für neues Geld zu sorgen. Hätte man mehr Zeit gehabt für den Verkauf, hätte man die 850 selbst in diesem Zustand damals problemlos realisieren können. Und auch heute ist es so, dass halt gerade Institutionelle, also Leute, die mit fremder Leuten Geld ja am Ende spielen, dass da einfach politische Entscheidungen getroffen werden, die nichts mit dem Wert oder dem Preis und dem Markt der Immobilie zu tun haben. Geht auch heute noch. Ein zweiter Punkt war, das ganze Haus natürlich komplett zu überarbeiten. Auf der einen Seite, also es gab da nichts technisch Wesentliches. Das waren alles letztendlich Oberflächendinge. Hausflur streichen, hinten verschneiden, neue Briefkastenanlage. Dann haben wir insgesamt 14 Wohnungen renoviert in diesem Objekt. Ich sage wir, weil sie können das gar nicht allein. Das gehört mir zwar zu 100%, aber sie brauchen ein Team dafür, das auch diese Dinge macht. Sie glauben doch nicht ernsthaft, dass ich dreimal in der Woche auf eine Baustelle fahren will, um anschließend zu gucken, was machen die Handwerker. Auch da brauchen Sie jemanden halt im Team, dass das vernünftig funktioniert. Ich habe hier mal geschrieben, Mieterschach. Jede Wohnung, die ich renovieren kann, ja, ist eine schöne Sache, auch steuerlich sehr interessant. Und wir gehen von einer Miethöhe von 4,60 Euro über mehrere Etappen im Schnitt auf 7,30 Euro. Da lohnt sich das auf jeden Fall. Und Mieterschach nenne ich das Ganze deshalb, weil wir, sobald die erste Wohnung frei war, haben wir die komplett renoviert, auf einen schönen Stand gebracht und nur noch nach innen im Haus zu den anderen Mietern angeboten. Keine externe Vermietung. Und jede Wohnung, die dann neu bezogen wird von einem schon vorhandenen Mieter im Haus, hinterlässt ja wieder eine freie Wohnung. Und so haben wir das Spiel so lange gemacht, wie Leute gesagt haben, ich möchte in die neue Wohnung ziehen. Die kommen im Regelfall auch von alleine und sagen, können wir mal reingucken, oh ja, das wäre was für uns.
Da war es sogar möglich, dass die Mieter, die in eine gerade frei gewordene Wohnung umgezogen sind, wieder in ihre alte Wohnung zurückziehen konnten, weil sie genau in der Etage halt weiter wohnen wollten, aber in eine frisch renovierte. Das funktioniert, wenn ich so eine Wohnung halt leer bekomme und kann dieses Mieterschach dann spielen. Hab wieder eine anschließend leere Wohnung, wo die wieder ausziehen und kann den nächsten Mieter bitten, entweder dort hochzuziehen oder aber seine kurzfristig freizustellen. Und da haben alle mitgemacht, weil das ein Gebäude war, was doch deutlich überaltert war und halt im sanierungsfähigen Zustand war.
Genau, aber die technische Grundsubstanz, die war alles in Ordnung. Es sind wirklich im Wesentlichen nur Oberflächendinge halt gewesen. Ja. Ne? Und das sind eben halt so Dinge, wenn ich sage, ich muss gar nicht nach außen vermieten. Die Leute wollen an ihrem Standort bleiben, in ihrer Hausgemeinschaft. Manche möchte sich verkleinern, vergrößern oder kann, wenn er möchte, aus seiner alten Wohnung vorübergehend ausziehen. Seine Wohnung wird nach Wünschen gemacht und anschließend zieht er in seine Wohnung zurück. Allerdings halt mit neuem Mietvertrag von 7,30 Euro. Und das Schöne ist eben halt, dass auch dieses Handwerkerteam eine Dauerbeschäftigung hatte, also für beide Seiten wiederum gut und natürlich auch für die Mieter. Ja, bevor man sowas einkauft, muss man wissen, in welche Rechtsform kauft man das ein. Sage ich dann gleich noch was dazu. Für dieses Objekt habe ich mich entschieden, es gehört in die private Vermietung und Verpachtung. Das ist ja eine von den 7 Einkunftsarten im Steuerrecht, die ich privat haben kann. Und wir haben es geschafft, dass alle Aufwendungen, abgesehen von den reinen Kaufnebenkosten, zu 100% sofort steuerlich angesetzt worden sind. Dafür braucht man eine strategische Planung und kann nicht einfach mal machen. Sie haben ja alle schon gehört, 15% auf die ersten 3 Jahre ist so die Obergrenze. Auch das müssen Sie halt passend gestalten.
So, was bedeutet denn zu 100% angesetzt, Jörg?
Ja, das zeige ich dann gleich an den Zahlen, aber bitte
geh du mal. Also, dass wir da einfach uns nochmal Gedanken machen. Ja. Zu 100% angesetzt heißt, mir laufen 45% davon zurück. Ja. Auf mein Konto. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Ja. Ich kriege Cash aufs Konto über die nächste Steuererklärung.
Jede 100.000 Euro, die ich ausgebe, egal aus welcher Quelle die kommen, die können aus der eigenen Tasche kommen, die können auch von der Bank kommen. Solange die in mein Objekt reinfließen, ja, kann ich die mir in der eigenen Steuererklärung als Aufwand ansetzen und zwar zu 100% in dem Jahr, wo sie entstanden sind. Und das ist einfach eine Sache, halt strategische Planung. Das meiste Geld wird halt nicht verdient, indem Sie zum Objekt da fahren und sich dann um Details kümmern. Das meiste Geld wird verdient mit Papierarbeit, mit strategischem Nachdenken und halt mit guten Ideen. Ja, und wir haben eine Umfeldentwicklung. Damals war es eine einfach bis mittlere Lage. Heute ist es eine mittlere, tendenziell gute Lage. Viel Neubautätigkeit auch im Umfeld. Und die Tankstelle, die gegenüber war und ein paar andere Gewerke, die sind halt mit der Zeit dort verschwunden. Also auch nochmal eine sehr gute Marktentwicklung. Der Punkt ist nur eins. Wie sich ein Markt entwickelt, das weiß ich nicht. Das habe ich als Investor nicht in der Hand. Da kann ich natürlich gewisse Annahmen drüber treffen, aufgrund gerade statistischer Recherchen. Wie ich aber ein Objekt selber entwickle, das habe ich schon in der Hand, weil ich entscheiden kann, welche Art von Wohnung, welche Art von Mietern, was biete ich noch an Zusatznutzen halt an. Und da zeigt sich halt wirklich, wie gut kann man halt ein Objekt weiterentwickeln. Ja, schauen wir uns mal an, wie das Ganze so finanziell halt aussieht. Aktuell Einkaufspreis 510. Die gesamten Kaufnebenkosten und die erfolgte Renovierung des ganzen Hauses 304.000 Euro. Macht ein Gesamtinvestment von 814.000 Euro. Dahinter habe ich eine 685.000 stehen oder 685.000, die kleine Zahl. Das ist der um den Steuerrücklauf. Ich habe ja schon Geld über die Steuer zurückbekommen, eigentlich reduzierte Investmentpreis. Wir haben eine Miete von ungefähr 72.000. Bewirtschaftung muss ich natürlich rechnen, Verwalterhonorar, auch mal Leerstandskosten, Hausmeister etc. oder zumindest die dann nicht umlegbaren Sachen, die bei mir hängen bleiben, auch natürlich kalkulatorische Instandhaltungskosten. Und sehr viele Leute machen heute den Fehler, dass die sich ihre Objekte schön rechnen, gerade wenn die Renditen eh nur noch sehr schmal sind, da werden viel zu geringe kalkulatorische Instandhaltungskosten angesetzt, weil ich weiß doch, dass ich nach 5 oder 10 Jahren auch mal größere Dinge machen muss. Schön rechnen hilft gar nicht. Irgendwann muss ich es sowieso bezahlen. Und damals Zinsen an die Bank. Und ich habe mittlerweile auch einen Teil, kleinere Teile über meine eigene Stiftung finanziert. Also kann man sehr schön im persönlichen Kosmos halt spielen. Nochmal 15.000 pro Jahr. Ist natürlich klasse, wenn von den Zinsen, die ich bezahle, ein gewisser Teil wieder im eigenen Kosmos ankommt. Ne? So. Operativer Cashflow, das ist quasi der Gewinn des Unternehmens Immobilie. Na, wenn man mal nur die Objektebene sieht, im Jahr 47.000 Euro. Das ist also nach Zins, logischerweise vor Steuer, vor Tilgung. Weil was kann das Objekt dafür, was sie in Darlehensvertrag schreiben, wie viel Prozent Tilgung sie haben und was kann das Objekt für ihre Steuerentscheidung. Deswegen auf der operativen Ebene Immobilie haben sie einen Cashflow von 47.000. Ich denke, das ist schon mal eine schöne Zahl, ne? Eigenkapital im gesamten Deal, was ich da drin habe, sind 60.000 Euro. Das war alles. Wenn Sie das mal reinrechnen, ist das also eine Eigenkapitalrendite von 78% pro Jahr auf das eingesetzte Kapital. Lassen Sie sich gar nicht so sehr von dieser Zahl hier beeindrucken. Es geht vielmehr um die Breite dieses Geldstroms, der Ihnen jedes Jahr hier zufließt. Und in der gesamten Investmentrechnung, ach so, hier haben wir nochmal Marktwerte, ich habe dann auch Gutachten machen lassen von der Bank. Die Bank hat gesagt, Marktwert aus ihrer Sicht nachhaltig 1,5. Im Pfandbrief-Betrachtung liegen wir bei 1,15 Millionen, also als 60% Sicherheit. Aktuell schätze ich den Marktwert ungefähr auf 1,7 Millionen. Und wenn man sehr optimistisch rangehen sollte, dann kann man das Ganze auch gern noch ein Stück höher drehen. Aber seien Sie auch bitte an den Stellen immer etwas vorsichtig. Und damit kommen wir zur gesamten Investmentbetrachtung. Was hat es gebracht? Weil was wollen wir am Ende beim Thema Immobilieninvestment?
Geld verdienen,
Genau. Wollen Geld verdienen, Vermögen aufbauen und das möglichst mit relativ wenig Risiko und vielen Seitenvorteilen. Also Kaufpreis 510, die ganzen Renovierungen 304, macht 814.000 Euro Summe des Investments. Ungefähr Größenordnung 300.000, 350.000 Euro davon waren ja Einkaufsvorteil. Das Objekt kam auch aus einem besonderen Umfeld. Sagen wir später was dazu. So, dann habe ich einen sogenannten Steuerrücklauf von 130.000 Euro. Das heißt, über diese Abschreibungsmöglichkeiten, Renovierung, Instandhaltung, sind mir 130.000 Euro von Finanzamt zurückgeflossen. Das ist Geld, was bereits quasi versteuert ist, was ich nicht nochmal versteuern muss. Das ist also netto. Weiterhin haben wir über die 10 Jahre einen operativen Überschuss von minimal 220.000 Euro. Am Anfang hatten wir halt einen Mietüberschuss von 29.000 Euro und jetzt liegt er ungefähr pro Jahr bei 47. Wenn Sie das mit dem Steuersatz halt dann multiplizieren und die Abschreibung wegnehmen, haben wir also 220.000 Euro nochmal aus komplett versteuerten Mieteinnahmen. So. Nachhaltige Betrachtung, Marktwert 1,5 Millionen, bedeutet dann, der Gesamtgewinn am Objekt, und zwar nach Steuern, liegen wir bereits bei 1,036 Millionen. Woher resultiert das? Das resultiert letztendlich aus der Differenz zwischen Verkaufspreis minus Einkaufspreis, das ist soweit klar, Nebenkosten natürlich auch zu berücksichtigen. Dann haben wir diesen Steuerrücklauf von 130.000 Euro, die den Überschuss nach Steuer über die 10 Jahre macht die Summe des Gewinns nach Steuer. Das heißt, selbst wenn man das eher sehr vorsichtig einschätzt, 1 Million Euro nach Steuern dran verdient, ich denke mal, damit kann man leben, oder? Wenn man das Ganze zu einem etwas höheren Marktwert ansetzt, ist natürlich jetzt nicht viel Mathematik, liegen wir ungefähr bei 1,23 Millionen. Das heißt, mit einem einzigen Objekt nach Steuer aus den verschiedenen Kanälen, die das Objekt halt bietet, sprich also klassisch Einkauf minus Verkauf, Marktentwicklung, selber das Objekt weiterentwickeln, renovieren, optimieren, das Ganze nochmal komplett in die Steuer halt packen zu 100%, ja, und dann noch die Mietüberschüsse nach 10 Jahren mit Nachsteuer kommen wir also auf einen Nachsteuergewinn von wenigstens 1 Million. Ich kann Ihnen noch nicht sagen, was ich mit dem Objekt in Zukunft mache. Aber eins kann ich Ihnen sagen. Ich werde es ungefähr in einem Jahr verkaufen. Ich kenne den Käufer noch nicht. Aber auch hier haben wir mehrere strategische Alternativen. Und das ist immer schön, ne, wenn man verschiedene Varianten hat und nicht nur auf eine einzige Sache festgenagelt ist.
Du spielst auf den Werkzeugkasten an, von dem wir immer so gerne sprechen, ne?
Genau.
Den eigenen.
Wollen wir mal anschauen, was geht? Gucken wir mal rein. Also ganz klar ist, verkauft wird auf jeden Fall. Was ich noch nicht weiß, an wen. Wir müssen mal folgende Betrachtung machen. Das Objekt war die ersten 10 Jahre ein sogenanntes Aufwertungsobjekt. Das heißt, es ist viel Geld nachinvestiert worden und dieses Geld ist alles steuerlich angesetzt worden. Das ist ein Paradoxon, dass auf der Realebene der Wert des Objektes steigt, auch die Mieteinnahmen steigen. Auf der Steuerebene ist das genau in dem Moment sogar ein Verlustobjekt. Ja, also Realebene positiv, Steuerebene ist es eigentlich negativ in dem Moment. So, und für mich ist natürlich das Steuernegative, also dass das Objekt auf einer Steuerebene Verlust schreibt, was sehr positiv ist, weil Verluste habe ich am liebsten im hohen Steuertarif, 45%. Deswegen dieses Objekt privat kaufen und nicht beispielsweise in einer GmbH oder Vermögensverwaltung GmbH. Weil wenn ich Verluste produziere, nur auf einer Steuerebene, obwohl der Marktwert tatsächlich nach oben geht, habe ich diese Verluste am liebsten wo? In einer teuren Steuerklasse. Ja? Und das kann ich halt später auch nicht mehr korrigieren, wenn ich es aus Versehen woanders hin gekauft hätte. Und jetzt nach 10 Jahren ist ja das ganze Objekt komplett durchgearbeitet. Ne? Alles gemacht, alle 14 Wohnungen renoviert. Wenn wir jetzt betrachten, dann wird das Objekt zum reinen Cashflow-Objekt, weil die Überschüsse sind ja deutlich angewachsen auf 47.000. Ich kann dann quasi nichts mehr dagegen setzen, außer die klassische Abschreibung. Und das Objekt wird dann sozusagen steuerpositiv. Und wenn ich immer, wenn ich Steuern zahlen muss, wo habe ich das am liebsten? In einer günstigen Steuerklasse. Logisch, oder? Alleine mit dieser Entscheidung haben Sie einen Riesenhebel, was Sie an Geld versenken können oder was Sie halt an Geld zusätzlich verdienen können. Deswegen durch diese Aufwertungsphase in den ersten 10 Jahren alles steuerlich ansetzen, reale Aufwertung, aber steuernegativ in der Auswirkung. Und nach dem Jahrzehnt dreht sich das rum, es wird ein Cashflow-Objekt und das habe ich am liebsten halt in einer günstigen Steuerklasse, weil es halt hier steuerpositiv läuft. Und die Frage, die jetzt halt für mich nur steht, wohin verkaufe ich das? Verkaufe ich das Ganze intern, das heißt irgendwo in meiner eigenen Struktur, oder verkaufe ich es vielleicht an jemanden extern? Das ist eine Frage, abhängig vom Preis, aber auch der eigenen Strategie. Und jetzt schauen wir uns mal an, was hätte ich denn für Prämissen und für Vorteile? Ich kann es natürlich an jemanden extern verkaufen, klar, wenn der Preis stimmt. Ich kann es aber an mich intern verkaufen, an eine eigene vermögensverwaltende GmbH. Die liegt beispielsweise unterhalb der Holding. Dritte Handlungsalternative, ich verkaufe es intern an die eigene Familienstiftung. Wer hat von Ihnen schon eine Stiftung? Noch keiner? Einer? Okay, Micha, du ja auch. Mhm. Darf man mal den Namen deiner Stiftung wissen?
Googeln Sie einfach mal, Sie werden ihn nicht finden.
Genau. Das Schöne ist, Stiftungen sind so schöne intransparente Vehikel. Sie müssen auch nicht mal einen Jahresabschluss veröffentlichen, gar nichts. Mhm. Ja, und auch von der Strategie höchst interessant. Aber ich hoffe, einige von Ihnen haben wenigstens eine Holding und vielleicht vermögensverwaltende GmbHs. Mhm. Ist da jemand dabei? Leute, das ist wirklich Werkzeugkasten. Danke. Das ist Werkzeugkasten, mit dem man unheimlich viele Sachen sehr intelligent lösen kann.
Warum ist Lösung B und C so eine ganz attraktive für diese Geschichte? Ich habe eine Immobilie durchsaniert, habe sie in der Cash-Phase. Warum ist da Lösung B und C so spannend?
Ja, das ist genau das Thema.
Da steht's.
Wenn ich an jemanden extern verkaufe, sage ich einfach, wenn es die passende Geldgröße gibt, die jemand auf den Tisch legt, das heißt mehr als den üblichen Marktwert, wir wissen ja, im Moment sind die alle so ein bisschen verrückt, dann geht es halt nach außen. Das geht bei mir los bei ungefähr 1,7 bis 1,8 Millionen. Wenn jemand da drüber liegt, sage ich, okay, kannst du das Objekt haben. Wenn wir das halt nicht realisieren können, sage ich, ich behalte es lieber, weil es kann ja bei mir steueroptimiert weiterlaufen. Ich weiß nur, ich unterschreibe einen Kaufvertrag. Die Frage ist nur, intern oder extern.